Hexen-WW Walburga. Mein letzter Podcast handelte von Drachen. Und kaum begann ich die Recherche zu den Hexen, fand ich diese Geschichte. Am 28. November morgens um 6 Uhr, da haben sie ihn zum letzten Mal gesehen, den Drachen. Feurig war er, flammend. An dem Haus von der Tochter trieb er sich rum. Das sagten sie auch unter Eid, die Nachbarn. Am 2. Dezember 1617. Die Bernauer wussten es längst. Seit 30 Jahren soll Orti, wie sie genannt wurde, die Stadt bei Berlin mit ihren schwarzen Künsten in Atem gehalten haben, so wie es schon ihre Mutter und Großmutter getan hatten, Hexenpack. Aber die hat nichts daraus gelernt. Ein Drachen fütterte sie. War man im 18. Jahrhundert in abergläubische Praktiken und pflanzenheilkundliches Detailwissen involviert, reichte dies schon aus, als Hexe in die engere Wahl zu gelangen. Damit also ist alles rechtens, wie es damals ebenso ging. Da braucht man nicht mehr darüber reden oder gar eine Gedenkminute abhalten. Eine Minute ist lang. Wussten Sie das? Also in der Grundschule, da hatte ich einen Mathelehrer. Irgendwas Mystisches war an dem auch dran. Der Statur entsprechend gehörte er zu diesem kleinen Volk. Naja, er jedenfalls forderte uns einst auf, nachdem er seine Stoppuhr zückte, von jetzt an dann aufzustehen, wenn wir meinten, eine Minute sei um. Nach und nach stellten wir Schüler uns auf, jeder eben dann, als er dachte, ja, jetzt, aber jetzt wirklich, aber jetzt ganz sicher ist die nicht schon vorbei, jetzt ist die Minute aber bestimmt um. Ich stand weit zu früh auf. Eine Minute ist lang. Eine Gedenkminute verlangt einem schon einiges ab. Die Hexenverfolger damals brauchten jedenfalls lediglich die Symptomliste des Hexenhammers von 1487 und beflissene Bürger, Malefikanten, diese Schlechttuer, die fanden sich immer. Und heute? Wir Menschen sind noch lange nicht reif für die Drachenperle. Dabei war das Paradies direkt vor unserer Nase. Noch beherrschen einige die Kunst des Kräutermischens, der Imkerei und der Sprache der Seele von Mensch und Tier. Der Deal für uns Menschen war und ist die reale Lebenszeit. Und selbst ein Methusalem hatte nur diesen einen, seinen Wimpernschlag Zeit, nach der Perle zu streben. Weh, weh, weh. Wimpernschlag, Walburga, Walpurgis. Walburga Wunibald Willibald. Walburga gilt als weiblicher Vorname und bedeutet die durch ihr Walten Schützende. Sie, um die es hier geht, war die Schwester der Brüder Wuni und Willibald. Nach dem Tode ihres Bruders Wunibald wurde sie von Bruder Willibald als Äbtissin in das zuvor von Wunibald gegründete Kloster in Heidenheim in Franken beauftragt. Das wurde nun unter ihrer Fittiche zum Doppelkloster und zu den Wundern, die sie schon vollbracht hatte, gesellten sich weitere hinzu. Nicht jeder bringt kauernd im Gebet ein Schiff glücklich an Land und hält mit kurzem Spruch von Christi gesandt Hunde in Zaum. So ist Walburga nun die Patronin der Seeleute und Haustiere und sie wird angerufen gegen Sturm und Tollwut. Seeleute und Sauerkraut, Sauerkraut und Pasteur, Pasteur und die Tollwutimpfung. Der Franzose Louis Pasteur, der sich zunächst vorrangig mit Gärungsprozessen wie zum Beispiel für die Herstellung von Sauerkraut beschäftigte, schaffte den Durchbruch für eine Tollwutimpfung. Diese Impfung ist kein Spaß. Ich bekam sie auch dreimal in den Bauch, aber Tollwut war immer tödlich. Mein Statement ist durchaus pro Forschung und Errungenschaften der traditionellen Medizin. Sie ist geradezu das Hexenwerk und sollte äußerst vorsichtig gehandhabt werden. Es sollte klar sein, dass jeder Eingriff ein Eingriff ist und dass es eben nicht für alles eine Pille gibt. Die wahrhaftige Paarung von Wissen und Weisheit ist hier gefragt. Wer hat den Film Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner und Morgan Freeman gesehen? Wenn der Maure nicht den Kaiserschnitt angesetzt hätte, wäre der neue Erdenwurm mitsamt der Mutter draufgegangen. Woher wusste er's? Von den kühn. Wenn aber heutzutage Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht werden, um damit das Geburtshoroskop passend zu machen, braucht es keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Als Maria Treben 1980 ihr Vorwort ins weithin bekannte Buch schrieb, zeugte schon der erste Satz von den Wimpernschlägen der Zeit. Sie schrieb von zahlreichen Angriffen gegen ihre Person von verschiedenen Seiten. Und wahrlich, ihre Berichte lesen sich zuweilen wie Fake News. Und doch weiß jede Frau, dass die Scharfgarbe ihre Bauchschmerzen mehr als nur lindert. Und Hildegard von Bingen, die wusste nicht nur von den Steinen, so wie Tasurinci einst. Sie wusste auch vom grünen Jaspis. Und diesen Jaspis haben die Frauen Chinas einst mit ihren nackten Füßen in den Flussbetten wartend ertastet. Hildegard von Bingen wusste auch von der Aloe Vera. Und all das steht in ihrer Enzyklopädie Physica. Diese Frauen brachten Wissen und Weisheit in die Welt. Und weil ich über die Aloe im Rezept des Schwedenbitters von Maria Treben staune, reisen meine Gedanken durch das Wesen dieser Pflanze. Man nennt sie auch Lilie der Wüste, und Jesus nahm sie zum Gleichnis auf das stetige, einfache Leben selbst. Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen? Schon die Sumerer, 2200 vor Christus, kannten sie, und Alexander der Große, 456 bis 325 vor Christus, war clever genug, sie zu kultivieren und auf seinen Feldzügen mitzunehmen, was Napoleon ihm nachmachte. Und Hildegard von Bingen mischte den Saft der Pflanze mit Kalk. Während einerseits also von der Heilkraft der Aloe Gebrauch gemacht wurde, nutzten die Ägypter sie zunehmend für die Kosmetik und die Einbalsamierung, und die Samurai Japans nutzten den Balsam ebenfalls exzessiv, um somit stark und unverletzlich zu werden. Das klingt für mich wie die Siegfried-Saga und vor allem nach zu viel des Guten. Es ist das zu viel, das zu Monokultur und Ausbeutung führt. Es ist das zu viel an Milch und Honig, das die Götter für sich beanspruchten. Maria Treben jedoch weiß für den Anteil der Aloe im Rezept des Schwedenbitters auch Optionen, nämlich Enzianwurzel oder Wermutpulver. Na bitte, da geht doch was. Und was ist nun mit der Walpurgisnacht? Naja, mit der Äbtissin Walburga hat das alles wenig zu tun, selbst wenn sogar ihre Gebeine noch Wunder vollbrachten und ihre Heiligsprechung an einem 1. Mai war. Das reicht nicht aus, die Bräuche dieser Mainacht zu erklären. Im Grunde scheint es ganz einfach. In allen Kulturen gab es Fruchtbarkeitsfeste, und passenderweise fanden solche Feste zu einer Zeit statt, da die Natur sich regt und belebt. Ob man nun wissenschaftlich oder mythisch an die Sache herangeht, dass das Leben in seiner gesunden Vielfalt nur durch den Austausch und die Entwicklung benachbarter Tümpel stattfindet, weiß man sehr wohl. Ein super Experiment dazu ist in einem Video zu sehen, das da heißt Leben aus dem All. Und für mich löste sich damit ganz nebenbei der griechische Urmythos von Gaia und Kronos auf. Nun, für die Maifeste spielt die Fruchtbarkeit eine zentrale Rolle, und als Sinnbild dient die Birke. Um die Hexen geht es meines Erachtens nachgeordnet, wobei man gern schon den Zusammenhang zur Birke herstellen darf, denn Hexen reisen in unseren Breiten ja mit einem Reisigbesen, und die wurden unter anderem aus Birken hergestellt. Eine simbabwische Hexe hingegen reitet auf einem Weidenkorb, und überhaupt gibt es noch so allerlei Gefährt und Getier und individuelle Bräuche. Hierzulande wird eine Strohhexe gebastelt und verbrannt, und Kräuter auch. Außerdem wird für gewöhnlich eine Menge Liebe gemacht auf Feldern und Wiesen, und das wird derzeit wohl eher ein Versteckspiel, und die Hexe muss bis 21 Uhr fertig sein. Die Flamme reinigt sich vom Rauch, so reinig unseren Glauben, und raubt man uns den alten Brauch, dein Licht, wer kann es rauben? Goethe. Wir haben noch gar nicht über männliche Hexen gesprochen. Und wie so ein Hexenmeister aussah, das hat ein Herr Willibald von Schulenburg gezeichnet. Der Hexenmeister, Oberspreewald 1877, Hexer. Aber es gab da einen feinen Unterschied. Der Hexer Der war sozusagen das Gegenstück zur Hexe. Zum Teil wurden sie aber auch als Zauberer oder Zaubermeister, Drudner, Trudner, Hexerich oder schlichtweg eben als Malefikant bezeichnet. Hexenmeister konnte man unter anderem auch genannt werden, wenn man ein Hexenfinder war. Die vielen Wörter für männliche Hexe rühren daher, dass ein Hexenmeister, so wie bei Goethes Zauberlehrling, eine männliche Hexe oder ein Zauberer als Meister seiner Kunst darstellt, während ein Hexer eine normale Person ist, die Hexenkräfte oder Fähigkeiten verwendet. Zu Beginn der Hexenverfolgung 1400, da war der Anteil der Männer nicht unerheblich, sogar sehr hoch. Schließlich hatte sich diese Hexenverfolgung ja auch aus den Ketzerprozessen entwickelt. Und die wurden zunächst von der kirchlichen Inquisition geführt, dann aber wurde Hexerei ein gewöhnlicher Straftatbestand und das weltliche Gericht übernahm größtenteils. Der Anteil der Männer nahm jetzt rasch ab, aber der Frauen rapide zu. In Frankreich lag der Anteil der Männer doch sichtbar höher. Da wurde sogar das Drudenhaus für die Inhaftierung gebaut. Übrigens hat Jakob Grimm sich auch einmal den Wortstamm Hexe genauer angeschaut und Folgendes aufs Tapet gelegt. Im Englischen heißt Hexe ja Witch und das lässt sich wohl oder übel auf heilig herunterbrechen. Oui, Wahrsagen, Wickeln, 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 Wicheln, Wichteln. Interessant ist auch isländisch. Vitki heißt Hexer. Von Vita, Wissen. Und wir alle wissen, dass Vita der Lebenslauf ist. So, und nun verlinke ich Ihnen Märchen wie Fricha und die beiden kleinen Mädchen, Arla und die alte Hexe oder die Froschprinzessin mit der Baba Yaga und Thomas der Reimer mit der Feenkönigin. Und Biddy Earlys Flugzauber gehört auch zu den Hexenmärchen. Weiterführende Gedanken sind durchaus bei Kaboy, der Ahnherr der Karaja, zu finden. Oder für Großmama. Gott spricht in Gedanken zur Großmama. Das ist ein Auszug aus einer Lesung von Virginia Mort. Und für weitere tiefgreifende Gedanken möchte ich ans Herz legen, die Geschichten unter Sorinci aus Der Geschichtenerzähler von Vargas Llosa. Oder den Alice-Rundgang, denn in dem Audioguide finden sich die Spuren der Jadefrau und des weißen Pferdes. Ja, das soll's dann jetzt auch gewesen sein. Podcasts und Videos und Audios sind vorerst genug gemacht. Schalten Sie den Rechner ab. Gehen Sie spazieren. Die Podcasts können Sie ja per Ohrstöpsel mitnehmen. Die Videos kann man sich ja nach und nach anschauen. Es sind genug gemacht als Teil der Brücke hinüber in die Wirklichkeit. Die Märchen sind hoch und biegsam dem Bambus gleich, tief und bohrend der Pappel gleich und ehrwürdig und stabil, gleich der Kastanie. Machen Sie's gut. Bis zum nächsten Mal.